Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Hallo Benedikt, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass es klappt. Willkommen aus Brüssel.
Vielen Dank, liebe Zoe. Ich freue mich auch sehr.
Gleich zum Anfang. Wer bist du und was motiviert dich?
Wer bin ich? Was motiviert mich? Also ich glaube, was mich motiviert, ist ganz einfach. Mich motivieren die Menschen um mich herum und mich motiviert eine gewisse Sinnhaftigkeit oder eine große Sinnhaftigkeit, die ich in meinem Beruf sehe. Und ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo unglaublich viel passiert, wo im Grunde genommen Geschichte geschrieben wird, wenn man da einen kleinen Beitrag leisten kann. Und ich bin total überzeugt, dass auch einzelne Menschen und wieso einzelne Institutionen einen Beitrag leisten können. Und das ist für mich eine Riesenmotivation.
Jetzt wollen wir dich am Anfang ein bisschen besser kennenlernen. Was würdest du denn, wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du tun?
Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich irgendwie noch eine Sprache lernen würde oder irgendwelche wahnsinnig interessanten Sachen machen würde. Ich glaube, ich würde sehr gerne zum Beispiel in den Wald gehen. Je älter ich werde, desto mehr brauche ich die Natur. Und für mich ist, ich kann diesen Job, der sehr anspruchsvoll ist, machen, wenn ich immer mal wieder einen Ausgleich habe. Und ich habe die Natur und gerade den Wald wahnsinnig schätzen gelernt und ich komme als anderer Mensch raus, als ich in den Wald reingegangen bin. Und das gibt mir Ordnung im Kopf und Energie und ja, erdet mich. Und insofern würde ich das gerne öfter machen.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Oh, also ich glaube, was ich zum ersten Mal gemacht habe und was mich sozusagen auf jeden Fall ja beeindruckt hat und mir gewiss unter die Haut gegangen ist, ist, dass ich eine Freundin begleitet habe, die gerade in diesen schrecklichen Feuern in L.A. ihr Haus verloren hat. Die rief mich an und sagte mir, wir fahren jetzt los, bittet für uns und wusste, ich glaube, erst am Tag drauf, dass wirklich alles verbrannt ist und sie ihr ganzes Hab und Gut verloren hat. Das ist sozusagen natürlich eine größere Geschichte geworden. Und das mitzuerleben und zu sehen, was es bedeutet. Und wir hören ja auch alle diese Medienberichte. Aber ich war im letzten Jahr bei ihr zuletzt. Und zu wissen, dass das in kürzester Zeit weg sein kann und was das mit einem Menschen macht, das war für mich das erste Mal. Und ja, das wird ein bleibender Eindruck bleiben. Erinnerungen und an verlorenen Zuhause und Werten und so weiter sowieso. Das, glaube ich, sind einfach Dimensionen, wo sich keiner vorgestellt hätte, dass das möglich ist. Und das ist ja noch nicht vorbei. Es brennt weiter. Und insofern ist auch noch überhaupt nicht absehbar, wie es überhaupt weitergehen kann, weil jeder erstmal sozusagen in temporären Unterkünften ist, weil man überhaupt nicht planen kann. Also ja, das, glaube ich, sollte uns allen ganz schön zu denken geben, was da passiert ist und zu schauen, was man machen kann, um das zu verhindern.
Ja, und auch zu schätzen, was man jetzt gerade hat vielleicht, ne?
Absolut, ja. Da wird vieles schrumpft in der Bedeutung, wenn man sich solche Sachen klar macht. Aber das ist natürlich auch sozusagen wirklich das Worst-Case-Szenario, was einem zumindest mit dem Hab und Gut passieren kann. Aber ja, es macht einen auf jeden Fall demütig, finde ich auch.
Zu deinem Job, du bist Managing Director beim Europäischen Auswärtigen Dienst. Was bedeutet das? Was kann man sich darunter vorstellen, so als Laie? Und wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus?
Also vielleicht beschreibe ich einmal ganz kurz, was ich mache und dann kann ich gerne beschreiben, wie so ein Tag bei mir aussieht. Ich bin, also die deutsche Übersetzung ist Generaldirektorin, also ich leite quasi im Auswärtigen Dienst die Abteilung für Frieden, Sicherheit und Verteidigung. Der Auswärtige Dienst, um das total einfach darzustellen, ist quasi das Außen- und Verteidigungsministerium der EU, also der nicht vergemeinschaftete Bereich. Und wir sind ungefähr 250 Mitarbeitende in meinem Team und beschäftigen uns wirklich mit einer sehr großen Themenpalette. Also viele Politikbereiche, Domänen wie Hybrid, Cyber. Wir machen Abrüstung, Nichtverbreitung, Counterterrorism. Ich habe ein Referat, das sich mit Verteidigungskooperation beschäftigt, mit Weltraum. Aber wir haben auch ein operatives Direktorat, die zum Beispiel zuständig sind für die 22 zivilen und militärischen Einsätze der EU, die sie hauptsächlich in Afrika und in unserer Nachbarschaft hat. Die planen die, die überprüfen die. Bei mir ist ein Fonds angesiedelt, die Europäische Friedensfazilität, mit der sozusagen mit dem Partner unterstützt werden können, indem wir sie mit militärischem Gerät unterstützen. Also um es ganz einfach auszudrücken, wir bilden nicht nur aus durch unsere Ausbildungsmissionen, Trainingsmissionen, sondern wir können auch ausstatten, was natürlich wesentlich effektiver ist. Aber wir sprechen mit Partner. Ich glaube, inzwischen unterstützen wir 26 weltweit, die ja Hilfe brauchen, um effektiver und auch sicherer sein zu können. Das ist ein Fonds, der war mal 5 Milliarden und ist inzwischen auf über 20 Milliarden aufgewachsen, weil wir eben sehr viel die Ukraine auch unterstützen. Und das nimmt einen großen Teil meiner Zeit an. Und dann haben wir auch noch ein Partnerschaftsdirektorat, die sich quasi mit allen Partnern in der Welt beschäftigen, weil wir natürlich sozusagen, wir versuchen die Beziehungen unter den Mitgliedstaaten zu intensivieren im Bereich Verteidigung, aber wir brauchen auch Partner und deswegen ist das ein ganz wichtiger Bereich. Also das ist sozusagen das Inhaltliche. Wie sieht ein Tag bei mir aus? Er ist dominiert von sehr, sehr vielen Treffen und sehr vielen Reisen, von sehr viel Gremienarbeit. Alles, was wir machen, muss zu 27 abgestimmt werden. Also um jetzt mal ein Beispiel zu geben, heute Morgen habe ich sehr früh morgens mein Team getroffen, um eine Besprechung mit dem Kabinett vorzubereiten, der Hohen Vertreterin. Und anschließend habe ich eine BTC mit Japan gehabt. Danach habe ich ein Treffen mit einem Abgeordneten gehabt. Morgen haben wir ein großes Treffen mit den Mitgliedstaaten zum Weißbuch. Danach fliege ich nach Singapur und so geht es einfach immer hin und her. Also ich würde sagen, ich spreche von morgens bis abends mit unterschiedlichsten Menschen und davor und danach versuche ich, meine Dokumente zu lesen und zu belegen.
Wow, das hört sich hier nach einem sehr aufregenden Leben an.
Ja, also ist es auf jeden Fall viel los. Ich muss sagen, dass ich meinen Job wirklich liebe. Ich finde es total spannend und insofern, es ist anspruchsvoll, physisch und auch, weil es einfach sehr viele unterschiedliche Themen sind. Man muss sehr aufmerksam sein und wach sein. Aber ich finde es auch unglaublich bereichernd und ich finde es toll, in solchen Zeiten in so einem Job zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass man irgendwie so ein Front Seat to History hat. Also ich liebe wirklich meinen Beruf.
Ich hatte ja vor einigen Wochen die Martina Rosenberg im Podcast, die Präsidentin vom militärischen Abschirmdienst. Wir sind dann gemeinsam drauf gekommen, wie sehr uns der Film Top Gun also beeinflusst hat für unser Leben. Und in dem Kontext wollte ich dich mal fragen, also was hat dich denn dazu bewegt, jetzt ausgerechnet im Bereich irgendwie Verteidigung zu gehen und was hat dich daran fasziniert und vielleicht auch, was hat dich dazu bewegt, dann, es gab ja bestimmt auch vielleicht Gegenwind, so als Frau in dem Bereich da einfach zu bleiben.
Also leider kann ich jetzt nicht behaupten, dass es der Film Top Gun war, auch wenn das eine wesentlich bessere Geschichte ist als meine. Was hat mich motiviert? Puh, also ich habe mir das ja nicht alles so, habe das nicht alles so geplant, wie es dann gekommen ist, sondern das ist dann auch irgendwie, hat meine Laufbahn sich so peu à peu aufgebaut. Also wenn ich jetzt zurückgehe, dann habe ich promoviert und habe mich mit einem Thema beschäftigt, was mit der NATO zu tun hatte. Und dann habe ich geschaut, wie sieht die NATO eigentlich heute aus? Ich bin Historikerin, also habe ich das sozusagen aus der Historikerperspektive betrachtet. Und dann habe ich mich bei der NATO beworben. Und das eigentlich wollte ich an der Uni bleiben, weil ich sehr gerne da war, sehr gerne studiert und promoviert habe. Und dann dachte ich, nee, ich muss noch einmal was anderes ausprobieren, weil ich ja gar nicht weiß, wogegen ich mich entscheide. Und dann war ich in der politischen Abteilung in der NATO im internationalen Stab, im Hauptquartier hier in Brüssel und fand es einfach großartig. Ich weiß noch, ich musste irgendwie sofort auf eine Dienstreise zu der parlamentarischen Versammlung der NATO in Venedig und dann haben wir tolle Reisen gemacht und ich habe irgendwie waren lauter interessanten Treffen dabei und für mich hat sich so eine ganz große, spannende Welt aufgetan. Und ich wusste, ich will nie wieder zurück in die Einsamkeit der Archive einer sozusagen Historiker-Daseins. Und dann, ich habe in Großbritannien studiert und promoviert und dann in Belgien gearbeitet und dachte mir irgendwann, ich möchte wieder zurück nach Deutschland, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, dann werde ich nicht mehr zurückgehen. Und dann habe ich mir überlegt, was für Arbeitgeber gibt es in Deutschland, die sowas Ähnliches machen und bin aufs Verteidigungsministerium gekommen und habe mich da beworben und bin dann da geblieben und war da immer sehr gerne, weil ich finde, dass man sozusagen die Freiheit hat, ganz viele unterschiedliche Stellen zu machen. Natürlich im Ministerium selber, aber ich war zum Beispiel in Afghanistan 2 Jahre, ich war bei den Vereinten Nationen, ich war ja in unterschiedlichen Stationen in Hamburg an der Führungsakademie. Also man hat viele Aufgaben, aber man hat auch viele Freiheiten, seine Laufbahn zu gestalten. Und das habe ich immer sehr gerne gemacht. Und jetzt bin ich in Brüssel. Also ja, insofern, was hat mich dazu angetrieben? Ich glaube, die Neugier und was hat mich dabei behalten, ist sicherlich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, die Sinnhaftigkeit. Also ich habe immer die Positionen, die ich gemacht habe, sehr gerne gemacht. Ich fand das interessant, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass man zumindest einen kleinen Beitrag leistet, dass ja, die Dinge so gut wie möglich laufen.
Und also Verteidigung ist ja nach wie vor, auch von außen betrachtet, vielleicht so ein, ja, ein ziemlich männerdominiertes Umfeld, vielleicht auch ein oft hierarchisches Umfeld. Wie hast du das erlebt und wie hat dein Umfeld auf dich als Frau in einer Führungsposition reagiert, wenn überhaupt? Also vielleicht ist es ja auch gar kein Thema.
Ich glaube, es wird immer weniger Thema, aber es ist immer noch, es ist trotzdem immer noch ein Thema und es war natürlich ein Thema, als ich angefangen habe, ne? Das ist ja jetzt auch irgendwie fast 20 Jahre her da im BMVG, im Verteidigungsministerium. Und da war es einfach sehr ungewöhnlich, Frauen in bestimmten Bereichen zu haben. Und ich war, glaube ich, so ziemlich in jeder Position, die ich in meiner Laufbahn hatte, immer die erste Frau, die das gemacht hat. Und oft auch die erste Zivilistin. Das sind sozusagen zwei Sachen, wo man anders war als die anderen. Also der Großteil der Mitarbeitenden um mich herum waren Militärs. Und insofern ging es erstmal darum. Meine Erfahrung ist, dass ich super mit meinen Kollegen zusammengearbeitet habe und immer wieder Phasen waren am Anfang, wo man sich kennenlernen musste, weil sie, glaube ich, teilweise überrascht waren, dass da jemand kam, der so anders ist als das, was sie gewohnt sind. Aber es hat dann immer sehr gut geklappt. Und das ist sowohl im Verteidigungsministerium als auch in Afghanistan zum Beispiel, war ich in dem Hauptquartier von ISAF. Also ich habe für einen NATO-Stab da drin gearbeitet. Und als ich dann zum Beispiel Referatsleiterin geworden bin, also was ich merke, ist, dass es dann natürlich schon noch einen Riesenunterschied gibt zu einem extremen, also das BMVG, das Verteidigungsministerium ist einfach sehr männlich dominiert. Das ist natürlich sehr hierarchisch. Und jetzt bin ich in einem völlig anderen Umfeld. Das habe ich gemerkt, also sobald ich hier in die Tür reingekommen bin. Wir haben genau gleich viele Frauen wie Männer in meiner Abteilung. Und es ist wesentlich weniger hierarchisch. Dadurch, manche finden es chaotisch. Ich finde, es hat was gewiss Befreiendes, dass es nicht ganz so hierarchisch ist. Irgendjemand meinte mal, es ist so ein bisschen so wie in einem Start-up zu arbeiten. Der EAD ist ja nicht besonders alt, 12 Jahre alt. Startup weiß ich nicht, ob es dann noch gelten kann, aber es ist auf jeden Fall ein sehr viel freieres Arbeiten und insofern ist das auf jeden Fall so viel sich auch im BMVG getan hat. Da wurden inzwischen sehr viele Frauen eingestellt und wenn ich sozusagen auf die Mitarbeitenden schaue, die, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre jünger sind als ich, dann ist das ein Bild, das ich mir damals hätte nicht träumen lassen kann, als ich angefangen hat. Also man merkt, es verändert sich viel, aber es bleibt auch vieles noch so, wie es immer war, wenn man sich die Führungsposten anschaut, wenn man sich die Beschaffung der unterschiedlichen Abteilungen anschaut. Insofern, ich würde sagen, da ist man immer noch am Anfang der Veränderung.
Also was ist ja eine unglaubliche Themenbreite und so viele Menschen arbeiten für dich. Wie behältst du denn da den Überblick? Also arbeitest du mit so einer klassischen To-Do-List oder wie funktioniert das?
Also ich glaube, dass alles immer eine Frage ist, wie gut man organisiert ist und wie man sein Team um sich herum aufgebaut hat. Also ich habe wirklich ein großartiges Team und der Grund, wieso ich sie so toll finde, ist, dass sie erstens einfach viele sehr, sehr gut sind. Aber auch, dass es wirkliche, die glauben einfach an die Sache, die machen die Sache sozusagen ihre Arbeit aus einer intrinsischen Motivation. Ich muss die nicht antreiben, sondern die wollen einen Beitrag leisten, die wollen verändern. Und das ist der größte Luxus, den man als Chefin haben kann. Ich habe sozusagen, wir haben, glaube ich, gute Strukturen. Sprich, ich habe Direktoren, die direkt unter mir sitzen und unter diesen Direktoren sind Referate angesiedelt. Die sind bei uns größer, als man das, glaube ich, in manchen deutschen Ministerien gewohnt sind. Also die haben bis zu 30, 40 Personen teilweise. Manchmal sind sie viel kleiner, aber sie können auch sehr groß sein. Und die sind dann nochmal in Einheiten aufgeteilt. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, dass man die Leute, dass man den Leuten Verantwortung überträgt, dass man kein Mikromanagement betreibt, sondern sie machen lässt. Dass man, ich habe zum Beispiel um mich herum ein geniales Team, die mich sozusagen in meinem engsten Umfeld unterstützen. Und dazu gehören zwei persönliche Referentinnen, die diese ganze Maschinerie am Laufen halten. Ich bin immer beeindruckend, weil die mit drei Telefonen gleichzeitig immer alles steuern, die müssen diesen ganzen Wahnsinns, das sind ja unglaublich viele Dokumente, die dann gelesen und gebilligt werden müssen. Das sind viele Treffen, die organisiert werden müssen. Dafür habe ich auch zwei, sozusagen ein Vorzimmer mit zwei wunderbaren Assistentinnen, die machen sozusagen das ganze Organisatorische, aber trotzdem muss man schauen, trifft man sich jetzt mit dem, ist das wichtig genug oder eher jemand anderen und das sind Menschen, die ich, also wir verbringen jeden Tag den ganzen Tag zusammen und die sind wirklich einfach, ja, die Chemie stimmt auf jeden Fall in dem Team und dadurch ist das einfach auch so eine Freude. Also ich glaube, man muss schauen, wen möchte man direkt um sich rum haben. Das muss man gut aussuchen und dann, glaube ich, ist das Wichtigste, den Leuten zu vertrauen und die Leute machen zu lassen und auch loszulassen, weil man überhaupt keine Chance hat sonst mit so einer Themenbandbreite und so vielen Leuten da. Also dann muss man auch wissen, was kommt von wem. Und ja, insofern klappt es zum Glück gut, dank der Menschen, die um mich rum sind. Das Tolle ist, dass ich ja die Experten in meinem Team habe. Das heißt, ich muss es gar nicht selber machen. Könnte ich auch gar nicht, weil ich diese Expertise im Detail nicht habe. Wir haben bei uns zum Beispiel Weltraumexperten, wir haben Cyberexperten, wir haben Militärs, wir haben Leute aus wirklich ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es ist eine sehr gemischte Truppe und dadurch, die kennen ihr Handwerk ganz genau. Ich weiß, dass ich denen die Verantwortung übertragen kann, dass ich die machen lassen kann und meine Aufgabe ist, die strategische Leitung zu haben, zu wissen, wann ist welches Thema wichtig, wie machen wir weiter, wie bringen wir das an die Leitung, wie bringen wir das an die Mitgliedstaaten, wie koordinieren wir das mit anderen Akteuren. Ich muss ein gutes Gespür dafür haben, was wann wichtig ist, was sensibel ist. Und ansonsten kann ich zum Glück diese Experten machen lassen. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten viel befriedigender, als wenn ich da im Detail versuchen würde mitzumischen. Also loslassen und vertrauen und das Neudeutsche empowern ist, glaube ich, ganz wichtig.
Geheimnis, ein gutes Team. Was erwartest du von der neuen EU-Kommission? Was denkst du, wird sie anders machen?
Also Ich glaube, dass die neue EU-Kommission vor gigantischen Herausforderungen steht, einfach weil unsere Welt vor gigantischen Herausforderungen steht. Und alleine, wenn ich in meinen Bereich schaue, Sicherheit und Verteidigung, dann sehen wir, dass die Welt wirklich im Aufruhr ist und wir in Zeiten leben, die unsicherer sind, als ich das je erlebt habe. Ich habe viel beruflich schon gesehen. Ich mache das über 20 Jahre. Ich bin auf jeden Fall sehr aufmerksam, was um uns herum passiert und ja, nehme viele Entwicklungen ernst. Und die Kommission muss einfach eine gute Antwort finden. Die wichtigste Antwort ist, dass wir uns gut aufstellen. Ich spreche jetzt über meinen Bereich Sicherheit und Verteidigung, dass wir wissen, sozusagen, wo stehen wir, wo haben wir Lücken. Wie können wir die füllen? Wie können wir die auch gemeinsam füllen? Wie können die Mitgliedstaaten enger zusammenrücken, zusammenarbeiten, um sozusagen so effektiv wie möglich zu sein? Wir haben alle sehr begrenzte Ressourcen und die müssen wir auf eine Weise ausgeben, dass wir einen möglichst großen Effekt davon haben. Und wir sozusagen, die Aufgabe ist so groß, dass wir uns auch überlegen müssen, wo kommt das Geld dafür her? Und all das sind Fragen, die gerade im Raum stehen und die auf jeden Fall beantwortet werden müssen, wo die Kommission auch gesagt hat, wir haben die Ambition, hier Vorschläge vorzulegen. Und das wird zum Beispiel in einem Weißbuch für Verteidigung gemacht, wo das hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon dem Verteidigungskommissar und der Hohen Vertreterin in ihren Mission Letter geschrieben. Das soll innerhalb der ersten 100 Tage rauskommen. Und da werden zum Beispiel wichtige Antworten gegeben. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie geht man mit anderen großen Krisen um? Und ja, insofern ist es eine ambitionierte Kommission und ich glaube, das muss sie auch sein.
Und was erwartest du insbesondere von der neuen EU-Außenbeauftragten, also der Kaja Kallas? Ich habe ja gehört, sie ist sehr beliebt und es haben sich irgendwie über 2000 Leute beworben, um für sie zu arbeiten. Und jetzt, das ist vielleicht auch meine subjektive Meinung, aber so viel hört man jetzt gar nicht in den Medien von der. Ist es jetzt so, dass die USA endlich eine Ansprechpartnerin haben für die EU?
Die eine Telefonnummer? Nein, ich fürchte, sie müssen noch unterschiedliche Telefonnummern wählen, wenn sie, je nachdem, was sie möchten. Aber ich würde Ihnen auf jeden Fall sehr empfehlen, bei der Hohen Vertreterin Kaja Kallas anzurufen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass sie da ist und sind glücklich, dass sie jetzt auch angefangen hat. Und sie muss natürlich, also erstmal hat sie großartige Vorerfahrung. Natürlich, wenn man Premierministerin war, dann ist man es gewohnt, mit einer gigantischen Themenpalette umzugehen. Dann hat man sozusagen viel Erfahrung in dem politischen Bereich, strategisch und weiß, wie man sozusagen große Herausforderungen angeht. Und ich glaube, sie ist optimal aufgestellt. Sie ist ja sehr ambitioniert, was die Unterstützung der Ukraine angeht zum Beispiel und insgesamt den Bereich Verteidigung, den ich gerade angesprochen habe. Da muss viel gemacht werden und sie hat ja, wie es gerade erwähnt hat, die Aufgabe, dieses Weißbuch zu schreiben, sprich ganz entscheidende Antworten zu liefern. Wie müssen wir uns aufstellen? Was brauchen wir und wo kommt das Geld dafür her? Und ich glaube, dass sie das in einer engen Zusammenarbeit mit dem Verteidigungskommissar machen wird. Und wir haben jetzt schon 6 Wochen zusammengearbeitet und ja, da sehen wir, dass sie wirklich sehr ambitioniert voranschreitet und das ist natürlich gut für uns.
Der Krieg in der Ukraine hat ja nicht nur die geopolitische Lage, sondern auch ja, Europa selbst tiefgreifend verändert. Wie hat dieser Konflikt deiner Meinung nach denn die EU politisch, strategisch oder auch gesellschaftlich nachhaltig geprägt?
Die völkerrechtswidrige Invasion, der russische Krieg in der Ukraine hat tatsächlich die EU tiefgreifend verändert. Das ist natürlich erstmal ein Weckruf gewesen und ein Weckruf, auf den die EU sehr schnell, sehr entschieden und sehr geschlossen reagiert hat und über jetzt fast 3 Jahre wirklich substanzielle Unterstützung leistet. Ich fasse das vielleicht mal in Zahlen. Inzwischen hat die EU Unterstützungsleistungen von über 130 Milliarden Euro getätigt. Davon sind ungefähr 50 Milliarden Militärgüter, also Waffen und Munition, aber auch andere Militärgüter, wie zum Beispiel Lazarettzelte und so weiter, die in die Ukraine geliefert wurden. Die EU ist die größte Ausbilderin von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Also bis jetzt wurden über 70.000 ausgebildet. Und die EU hat auch eine große zivile Mission in der Ukraine selber mit ungefähr 400 Mitarbeitenden, die ganz wesentliche Hilfe leisten, zum Beispiel bei der Unterstützung der Sicherheitsstrukturen, auch bei der Dokumentation von Kriegsverbrechen. Inzwischen wurden über 100.000 Kriegsverbrechen dokumentiert mit EU-Unterstützung. Wieso ist das alles so wichtig? Weil das natürlich ein Gamechanger ist. Das eine ist natürlich die umfassende Unterstützung, aber das andere ist das Militärische. Wer hätte sich noch vor 3 Jahren vorstellen können, dass die EU Waffenlieferungen in ein Land, das im Krieg ist, kofinanziert? Das wäre, glaube ich, undenkbar gewesen. Wer hätte sich vorstellen können, dass wir in dem Maße ausbilden? Wer hätte sich vorstellen können, dass wir uns in dem Maße einbringen? Da hätte man vielleicht eher die NATO gesehen. Die wurde aus guten Gründen in dem Zusammenhang nicht genutzt. Und insofern ist ein Vakuum entstanden, das die EU wirklich schnell ausgefüllt hat und sehr entschieden ausgefüllt hat. Insofern ist damit auch die gesamte Verteidigungspolitik transformiert geworden, weil man natürlich gesehen hat, was es für Möglichkeiten gibt. Und um nochmal ein weiteres Beispiel zu nennen, wir können inzwischen für die Unterstützung der Ukraine die eingefrorenen Zinszahlungen der eingefrorenen russischen Vermögen nutzen. Was haben wir damit gemacht? Ich habe bei mir im Team einen Fonds, der von 5 Milliarden auf inzwischen über 20 Milliarden Euro angewachsen ist. Und mit diesem Fonds können wir einerseits kofinanzieren, andererseits aber auch über die Mitgliedstaaten Käufe finanzieren von militärischer Ausrüstung. Und wir können direkt in die ukrainische Verteidigungs- und Rüstungsindustrie investieren. Das heißt, wir unterstützen die Ukrainer, dass sie selber produzieren können. Das Gute daran ist, dass die Ukrainer oft billiger und schneller produzieren können, als wir das bei uns können. Und der Vorteil ist natürlich, dass die Waffen oder die Geräte, zum Beispiel Luftverteidigung ist ganz wichtig, dann direkt schon vor Ort sind. Also das zeigt, es wurde viel gemacht und die Stimme der EU an sich in diesem ganzen Bereich Sicherheit und Verteidigung ist gestärkt. Und das sehen wir auch auf globaler Ebene, weil wir sehr viele Partner haben, die zu uns kommen, wirklich aus der ganzen Welt. Zum Beispiel einige aus dem Indopazifik, aber auch aus anderen Regionen der Welt, die sagen, können wir bitte mit euch zusammenarbeiten? Wir brauchen Unterstützung in bestimmten Bereichen. Wir sehen, ihr meint es ernst, wenn ein Partner in Not ist und könntet ihr uns helfen. Da geht es um Sachen wie zum Beispiel Unterstützung im Bereich Cyber, um Unterstützung im Bereich Hybrid, Counterterrorism, Weltraum machen wir relativ viel. Also das sind Dialoge, die wir mit diesen Partnern führen, um dann aber auch ganz konkrete gemeinsame Kooperationen zu machen. Es geht um Ausbildung. Es geht um Kapazitätsaufbau, es geht um den Austausch von Lessons learned, aber es geht auch um gemeinsame operative Dinge, zum Beispiel auch gemeinsame militärische Übungen. Also die Palette ist groß und wird immer mehr nachgefragt. Und ich glaube, das liegt daran, dass die EU als Akteur im Bereich Sicherheit und Verteidigung viel mehr gesehen wird und viel mehr wahrgenommen wird, ernst genommen wird. Und insofern war das sicherlich ein wirklicher Gamechanger für die EU.
Na, top Thema. Im Dezember, habe ich gelesen, hat die EU ja zum ersten Mal so als eine Art Antwort auf hybride Bedrohung tatsächlich zum ersten Mal Sanktionen gegen bestimmte Personen erlassen. Kannst du uns ein bisschen was zum Vorlauf sagen? Ich meine, man muss ja auch harte Beweise haben, dass diese Personen damit was zu tun hatten und so weiter und so fort. Und ja, wie siehst du das mit hybride Bedrohung? Also machen wir genug?
Also hybride Bedrohung erstmal ist ein Feld, das immer wichtiger wird, weil diese Bedrohungen einfach in der Zahl und in der Qualität rasant ansteigen. Also das ist nichts Neues, aber die, wie gesagt, Qualität und Quantität wird immer bedeutender. Und wir reden ja immer über diese Gray Zone Activities. Und ich glaube, dass die inzwischen von Gray Zone teilweise in eine ganz schöne Black Zone gegangen sind, sprich tödlich werden. Und einfach unglaublich viel und unglaublich hohe Kosten haben auf unterschiedlichen Ebenen, auch finanziell. Insofern ist es etwas, was mit dem wir uns unbedingt auseinandersetzen müssen. Es gibt unterschiedliche Akteure und einer, auf den wir sehr zentral gucken, ist Russland. Und deswegen haben wir einen Monat, bevor wir die Sanktionen selber erlassen haben, haben wir überhaupt erstmal einen sozusagen die Basis geschaffen, dass wir auf der Grundlage von einer hybriden Bedrohung und Aktion überhaupt Sanktionen erlassen können. Und das ist speziell auf Russland gemünzt. Also das geht noch nicht für andere Länder, aber das werden wir sicherlich ausweiten in der kommenden Zeit. Was haben wir gemacht? Wir haben uns angeschaut, wo ist Russland aktiv? Da ist zum Beispiel der Bereich Desinformation ganz wichtig. Die Doppelgänger-Kampagne, die war ja, glaube ich, in aller Munde. Das ist zum Beispiel ein Grund für die Sanktionen. Wir haben 16 Einzelpersonen sanktioniert, 3 Organisationen, Entitäten sanktioniert. Und da geht es dann um Einfrierung von Vermögen, da geht es um Reiseboote und so weiter. Und was wir einfach sehr klar machen möchten, ist, wer uns angreift, der wird Konsequenzen tragen und wir sind nicht wehrlos. Ja, das Sanktionen ist natürlich nur ein Bereich, wie wir antworten können. Aber das ist ein ganz wichtiger und es ist gut, dass wir jetzt sozusagen auch in diesem Bereich Sanktionen erlassen haben. Und insgesamt überlegen wir uns, wie können wir uns da besser aufstellen. Erstmal geht es darum, dass wir ein Bewusstsein haben in allen Mitgliedstaaten und auf allen Ebenen, was für eine große Gefahr das ist, wie hoch die Kosten sind. Also Situational Awareness und ein Austausch dazu ist ganz wichtig. Dann ist die Frage, wie antwortet man überhaupt? Das ist sicherlich sehr viel noch in der Hand der einzelnen Mitgliedstaaten, aber wir können uns auch sehr viel unterstützen. Und wir versuchen, uns zusammenzuschließen. Was wir zum Beispiel machen, wir haben eine sozusagen Hybrid Toolbox, nennt sich das. Das sind ganz unterschiedliche Maßnahmen. Dazu gehört ein schnelles Eingreifteam, die, wenn etwas passiert ist, nehmen wir mal das Beispiel, dass die Unterseekabel zerschnitten werden. Davon hatten wir jetzt zahlreiche Vorfälle. Dann kann dieses Team in eine der Betroffenen, in die betroffenen Länder reisen und schauen, wie kann man unterstützen mit ganz praktischen Maßnahmen. Und wir haben eben auch, ja, wir machen die Attribution. Das heißt, dass es ganz wichtig ist, dass man auch öffentliche Statements macht. Wer hat denn überhaupt wen angegriffen? Und wir sind gerade dabei, das noch weiter auszubauen. Beim Außenrat Ende des Monats wird hybride Bedrohung ein ganz wichtiges Thema sein. Und da schauen wir, wo können wir noch weitere Analysen machen, um dann sozusagen noch gezieltere Antworten zu finden.
Und ein weiteres Thema ist ja auch der Weltraum. Also ob es jetzt nun um Störung von GPS-Signalen geht oder Weltraumschrott, das wird ja auch immer ein größeres Thema. Was gibt's denn da für Herausforderungen oder Themen, die aus deiner Sicht noch vielleicht zu wenig Beachtung finden?
Also ich glaube, dass das ganze Thema Weltraum insgesamt zu wenig Beachtung findet. Und ich glaube, man muss sich klar machen, dass alles, was hier unten passiert oder ein sehr, sehr großer Teil, was hier unten auf der Erde passiert, von einer funktionierenden Infrastruktur im Weltraum abhängt. Also um das mit Zahlen zu verdeutlichen, 60% der Weltwirtschaft hängt von Dienstleistungen aus dem Weltraum ab. Der moderne Soldat sogar zu 80%. Und wir sind einfach sehr abhängig. Gleichzeitig sind wir extrem vulnerabel. Und das ist immer eine schlechte Mischung. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir uns besser schützen. Ich gebe mal ein Beispiel. An dem Tag der Invasion Russlands in die Ukraine hat Russland eine Bodenstation von einem Viasat-Satelliten angegriffen. Damit wollten sie das Internet in der Ukraine ausschalten, haben sie auch geschafft. Als Dominoeffekt, und das muss man auch immer sehen, sind dann lauter Windräder zum Beispiel auch in Deutschland ausgefallen. Und was hat die Ukraine gemacht? Die hat zum Beispiel Internet von Starlink bekommen. Wem gehört Starlink? Einer Einzelperson. Und diese Einzelperson, der gehören ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, der Satelliten im Orbit. Und insofern müssen wir uns total klar machen, Welche Dienste brauchen wir? Wer kontrolliert diese Dienste? Welche Rolle hat die EU darin? Welche Kontrolle? Und wie können wir es schaffen, nicht sozusagen uns in den Situationen zu begeben, wo wir eine Abhängigkeit haben, die sozusagen sehr schwierig werden könnte? Aber es geht natürlich auch um die Sicherheit zum Beispiel der bestehenden Infrastruktur. Die EU, die hat ja eigene Satellitenkonstellationen, also zum Beispiel Galileo und Copernicus. Und da ist es ganz wichtig, dass wir schauen, dass diese Satelliten sicher sind. Also du hattest vorhin den Weltraumschrott erwähnt, das ist natürlich ein Teil. Aber wir sehen auch immer mehr, dass der Weltraum militarisiert wird. Und das wollen wir so gut wie möglich verhindern. Sprich, was ist ganz wichtig, ist, dass wir sozusagen gute Regeln und Normen haben im Weltraum. Und deswegen ist eine Aufgabe meines Teams, die Verhandlungen in den Vereinten Nationen mitzuführen und zu begleiten für ja, Normen und Regelungen im Weltraum, so dass wir da genau wissen, was überhaupt im Weltraum ist und sozusagen, wie man sich da verhält. Das sind jetzt zwei Beispiele, aber das ist natürlich ein gigantisches Feld. Und ich glaube, auch da müssen wir uns klar sein, wenn es darum geht, ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen viel in unsere Verteidigung investieren. Und da ist der Weltraum etwas, was wir auf jeden Fall mit auf dem Radar haben müssen. Aber der Weltraum hat irgendwie eine schlechte PR, weil er so weit weg ist und wir selten dran denken.
Naja, zumindest in Deutschland gibt es ja soweit ich weiß, eine Weltraumstrategie und da war man zumindest etwas dran.
Genau, und die EU, die hat auch eine Weltraumsicherheits- und Verteidigungsstrategie geschrieben, die auch gerade umgesetzt wird. Und es passiert sehr viel, aber es muss eben auch sehr viel passieren. Und ich glaube, es muss sogar noch schneller und noch mehr passieren.
Du hast ja früher wenn ich deinen Werdegang so nachvollziehe, du hast ja früher im Bundesministerium der Verteidigung in Deutschland gearbeitet und warst auch im Ministerbüro der Verteidigungsministerin damals, Ursula von der Leyen. Was hast du denn aus dieser Zeit irgendwie mitgenommen und gelernt?
Ich habe gelernt, was alles in einen Tag passt, viel mehr als man denkt. Ich glaube, ich habe vor allen Dingen gelernt, die Sachen extrem gut zu durchdenken, gut vorbereitet zu sein. Ja, ich glaube, ich habe gelernt, genau zu sein und immer genau zu wissen, was möchten wir aus einem Treffen zum Beispiel rausbekommen, aus einer Reise, was ist genau das Ziel und wie setzen wir es am besten um, wie kann man das dann sozusagen, wie kann man die Arbeit im System auch umsetzen? Das Verteidigungsministerium ist ja eine gigantische Struktur, auch gerade mit allem, was noch dranhängt. Und das mitzubekommen, das zu beobachten, das war sehr lehrreich.
Du meintest ja einerseits, auf der einen Seite siehst du viele Frauen, junge Frauen, und auf der anderen Seite, ja, sind viele Dinge gleich geblieben. Wenn du jetzt mal das mit einem Vogelblick auf die Welt schaust, gibt es denn aus deiner Sicht weltweit Fortschritte oder Rückschritte, was die Gleichberechtigung angeht?
Puh, also wenn ich mir die Debatten in den USA anschaue zur Abtreibung, dann finde ich, ist das ein eindeutiger Rückschritt. Wenn ich mir die Debatten anschaue zum Thema Gleichberechtigung zum Beispiel, wir haben das hier in manchen Papieren, oder zum Thema Gender, dann frage ich mich auch, wie man sozusagen grundlegende Fakten hinterfragen kann. Das wird aber gemacht. Insofern nicht alles, was passiert, ist vertrauenserweckend. Und gleichzeitig sehe ich, dass Frauen in Bereiche vordringen, in denen sie vorher nicht waren oder zumindest nicht in der Anzahl waren. Also ich finde, es gibt immer Licht und Schatten. Und ich finde es immer gut, sich auf das Licht zu konzentrieren. Und da, glaube ich, ja, werden die Zahlen besser. Und also ich bin auf jeden Fall weiterhin optimistisch. Ich finde immer, was mir Hoffnung gibt, sind die wirklich tollen Leute, die man in den größten Systemen und in den schwierigsten Systemen findet. Und ich glaube, da gibt es viele, die ja vorankommen wollen, die sozusagen diese Vielfalt als etwas sehr Bereicherndes empfinden. Und Ich glaube, dass es, je mehr Rollenmodelle auch da sind, je mehr es normal ist, Frauen in unterschiedlichen Bereichen zu haben, desto mehr wird das hoffentlich auch, ja, desto mehr Frauen dringen da hoffentlich auch vor.
Ja, hier bist du auch ein tolles Vorbild für andere und es freuen sich bestimmt auch viele zu hören, wie du da hingekommen bist und wie du das alles so managst. Wenn du so einen kleinen Tipp hättest an junge Frauen und junge Männer, die denken, boah, sowas würde ich auch gern mal machen, was würdest du denen mitgeben?
Also ich weiß nicht, wie oft mir in meiner Laufbahn gesagt wurde, nee, das ist auf keinen Fall möglich. Also man darf sich erstmal nicht abhalten lassen. Ich finde immer, das Wichtigste ist, dass man das gerne macht, was man macht. Ich finde, man kann es sofort an Leuten erkennen. Machen die ihre Arbeit gerne? Machen die die nur aus Pflichtbewusstsein oder machen die die aus einer, weiß nicht, dem Bedürfnis, Karriere zu machen? Und das sind ganz unterschiedliche Ausstrahlungen, die diese Menschen haben. Und deswegen wäre mein goldener Tipp, sich erstmal zu überlegen, wie will ich mein Leben leben und welchen Beruf will ich haben? Und das muss zusammenpassen. Was interessiert mich? Und dann ist man, glaube ich, auch gut. Ich glaube, dass es auf unterschiedliche Dinge ankommt. Man muss sicherlich arbeiten. Man muss sozusagen eine gewisse, ich habe irgendwann mal einen TED-Talk gehört, was führt dazu, dass man erfolgreich ist in seinem Beruf. Und da war der wichtigste Faktor Stamina, also Durchhaltevermögen, dass man resilient ist. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, weil nicht alles immer nur schön ist und man auch Phasen hat, die man auch Durststrecken hat. Aber was mir immer geholfen hat, war die Menschen um mich herum. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einen Mentor zu haben, eine Mentorin zu haben. Das kann der eigene Chef sein, das muss es aber auch nicht. Also, dass man sich vielleicht sogar ein Netzwerk aufbaut an Leuten, die verstehen, in was für einem Umfeld ist man da und einem Tipps geben können. Ich habe mir über die letzten Jahrzehnte so ein Netzwerk sozusagen zusammengesammelt und wenn ich eine Frage habe, also ich habe zum Beispiel eine große Restrukturierung meiner Abteilung gemacht. Das ist sehr anspruchsvoll, weil Restrukturierung immer sehr viel mit Unsicherheit zu tun hat, was niemand mag. Und die Frage sozusagen, wie baut man so einen Prozess auf? Durch was für Phasen geht man da? Ich kann ja nicht zu meinen Mitarbeitenden gehen und sagen, puh, ich weiß jetzt auch gerade nicht weiter. Aber wenn ich dann ein gutes Netzwerk habe, mit dem ich mich austauschen kann privat, dann ist das eine gigantische Hilfe. Also Netzwerken, aber nicht auf so eine Weise, ich schaue mir jetzt jeden an, was bringt der mir? Das fällt einem auch sofort auf, sondern einfach sozusagen miteinander arbeiten und Erfahrungen sammeln und sich dann darüber austauschen. Das ist wahnsinnig wertvoll. Ich glaube, dass man schon eine Richtung im Kopf haben muss und gleichzeitig kann man überhaupt nicht alles durchplanen, weil es dann meistens sowieso anders kommt, als man denkt. Und manchmal, wenn man denkt, oh Gott, alle Türen sind zu, dann tun sich auf einmal drei auf und es geht doch weiter. Und ich glaube, es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, es hat auch damit zu tun, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Also ich bin sehr viel immer wieder rausgegangen aus dem Verteidigungsministerium und mir wurde immer wieder gesagt, puh, geh bloß nicht, dann bist du irgendwie aus dem Augen, aus dem Sinn, dann ist das mit der Beförderung schwierig und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde, man muss das machen, was einem Freude macht und für mich war es sozusagen Neues zu sehen und in anderen Strukturen zu arbeiten, multilateral zu arbeiten. Ich liebe das, mit so vielen unterschiedlichen Nationalitäten zusammenzuarbeiten und am Ende klappt's dann doch. Also deswegen sich nie abhalten lassen, dem Herzen folgen und gleichzeitig, ja, muss das natürlich irgendwie Hand und Fuß haben, aber dann glaube ich, ist es einfach auch gut für einen selbst und man muss, glaube ich, das Wichtige ist auch, dass man sein Glück nicht von der beruflichen Laufbahn abhängig macht. Ich glaube, es ist auch total wichtig bei aller, also ich arbeite viel und ich liebe meine Arbeit, aber meine Arbeit ist ein Teil von mir und es gibt noch einen ganz großen anderen Teil und den muss man pflegen. Und der ist das, der, was einem Erdung gibt und Heimat gibt. Das kann nicht der Beruf sein, finde ich. Und dann hat man auch eine gewisse Unabhängigkeit.
Sehr schön, sehr inspirierend, nehme ich sehr gerne mit. Allerletzte Frage, aller vorletzte Frage. Und zwar ist ja das Thema der Staffel gerade Krise. Was bedeutet für dich Krise? Befinden wir uns in einer Krise? Reden wir diese Krise herbei? Was macht dir Sorge?
Sagen wir mal, auf einer übergeordneten Ebene macht es mir Sorge. Ich finde, wir sind aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo alles immer nur besser wurde. Also ich bin ein Kind der 80er und 90er. Der Kalte Krieg war irgendwann vorbei, die Mauer weg, alles war geöffnet und die Möglichkeiten endlos. Man sprach vom Ende der Geschichte. Und jetzt gehen wir von diesem Optimismus in einen Populismus. Das ist das, was mir Riesensorge macht. Fakten werden alternativ, Werte werden weniger wichtig. Und ich glaube, wenn wir sozusagen dieses Gerüst, auf dem die Gesellschaften gebaut sind, auf dem das Miteinander gebaut sind, zu sehr daran rütteln oder hinterfragen oder verletzen, dann tut das uns allen nicht gut. Also insofern, darüber mache ich mir Sorgen und ich mache mir natürlich auch Sorgen, das, was ich in meinem Beruf mitkriege. Wir haben einen Krieg in Europa, einen Krieg, der unglaublich viele Menschenleben schon gekostet hat. Und wir sehen vor allen Dingen, dass dieser Krieg globale Dimensionen hat. Wir sehen, dass nordkoreanische Soldaten in der Ukraine kämpfen. Wir sehen, dass Iran Drohnen liefert. Wir sehen, dass China Russland dazu befähigt, das zu machen, was sie machen. Ohne die chinesische Unterstützung wäre das nicht möglich. Es kommen ungefähr 80% der Dual-Use-Güter, die an der Front in der Ukraine gefunden werden, entweder aus oder durch China, und das sollte uns wirklich vor Augen führen, wie verknüpft in der Welt alles ist und dass wir sehr globale Antworten finden müssen und dass wir uns nicht nur auf einen Akteur konzentrieren können. Und das, glaube ich, habe ich zumindest seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr so gesehen. Und wir sehen auch, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass mein Team Verhandlungen auf der UNO-Ebene macht. Und wir sehen auch, dass diese Verhandlungen immer schwieriger werden, weil Länder wie zum Beispiel Russland mit Forderungen kommen, die sozusagen diese internationale regelbasierte Ordnung in Frage stellen, wo man statt diese Regeln zu nutzen, zu Einzelverträgen übergehen will, wo das Recht des Stärkeren in den Vordergrund gestellt wird. Und man merkt deswegen, dass an ganz vielen Ecken und Enden geknabbert wird an einem System, an einer Regel- und Sicherheitsarchitektur, die uns über Jahrzehnte sicher und stabil gehalten hat. Und ich glaube, die müssen wir wirklich gut bewahren.
Wir sind ja beide Optimistinnen, deshalb würde ich gerne positiv enden. Und zwar, worauf freust du dich in diesem Jahr? Wir stehen ja ganz am Anfang. Es gibt ja bestimmt jetzt noch ein paar Highlights. Worauf freust du dich?
Oh, gibt es eine einzelne Sache? Also ich freue mich ehrlich gesagt einfach auf das Jahr. Wie du gesagt hast, ich bin auch Optimistin. Und ich finde es einfach total spannend, was vor uns liegt. Klar, es sind Riesenherausforderungen und viele Sachen sind falsch und tragisch und müssen ganz anders laufen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, an einem Ort und in einer Position zu sein, wo ich mitwirken kann, mitarbeiten kann daran, dass es sich ändert. Und ich finde einfach die Vielfalt dessen, was vor mir liegt, total toll. Insofern freue ich mich einfach sehr auf das Jahr und auf all die vielen Facetten, die es bringen wird.
Sehr schön. Das ist doch prima. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Total gerne. Danke dir.